In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und von ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Und meint nicht, ihr könntet sagen: Wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand. Er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Ja, es sind ein wenig harte Worte, die Johannes da sagt, wenn wir sie einmal wirklich ernst nehmen und auf uns wirken lassen. Neu auf uns wirken lassen ist ja immer die Gefahr mit dem Evangelium, dass wir es schon kennen und eigentlich schon gewohnt sind und daher diese Worte oft nicht mehr diese provozierende Kraft haben, die sie im Ursprung hatten. Es sind ein wenig harte Worte und die ganze Situation hat mich erinnert an einen Arzt, den es in unserer Heimat gab. Das war der Dr. Hartinger, wenn ich mich recht erinnere, hieß er so. Und in der ganzen Gegend war dieser Arzt bekannt und alle haben ein wenig geklagt und gejammert, wenn sie zu ihm mussten, weil er ein wenig grob war. Nicht gerade zimperlich anscheinend mit seinen Patienten umging, kann mich nicht beklagen, ich war auch mal dort. Aber überall war er bekannt, alle gingen zu ihm, er war kein Hausarzt, sondern war ein Unfallchirurg. Und von denen ist es ja eigentlich bekannt, dass sie ein wenig, ja nicht gerade, zumindest nicht gerade zimperlich umgehen müssen mit den Patienten. Aber alle gingen zu ihm. Gut, es gab natürlich keine große andere Wahl, wenn man nicht gerade ins Krankenhaus wollte, aber er hatte auch einen guten Ruf. Man wusste, er kann helfen und er versteht etwas von seinem Handwerk. Und ein wenig so ist es mit Johannes dem Täufer. Er ist nicht gerade zimperlich umgegangen mit den Menschen. Und eigentlich ist seine Berufung als Prophet ganz ähnlich mit dem, durchaus mit einem Chirurgen zu vergleichen. Wenn da ein Mensch kommt mit einer ausgekugelten Schulter, dann kann der Chirurg nicht gerade feinfühlig da ans Werk gehen, sondern muss ein wenig Gewalt anwenden und dem anderen auch ein wenig wehtun, damit es wieder in die richtige Ordnung kommt, damit das Gelenk wieder in die richtigen Bahnen hineingerät. Und genauso ist es mit Johannes dem Täufer. Er muss eine Wortgewalt gehabt haben, aber nicht einfach nur, dass er ein äußerer Schrei war. Schreienden Menschen hört man noch nicht automatisch zu, sondern es muss eine Qualität in seinem Wort gelegen haben, dass die Menschen gespürt haben, er hat uns etwas zu sagen, er hat uns etwas mitzuteilen. und dass sie ihm vertraut haben, dass sein Wort etwas bewirken kann in ihnen. Er war nicht gerade zimperlich und er ist nicht gerade zimperlich umgegangen. Und die Kraft seines Wortes, würde ich sagen, hat er gleichsam gesammelt in einem Leben, das ganz und gar Bereitung war für diese Stunde seines Auftritts. Er hat gleichsam gewartet, bis Gott ihn in die Wüste gerufen hat. Er ist nicht aus eigenem Antrieb gegangen, sondern in Gehorsam auf Gottes Wort hin. Er selbst war ein Hörender auf Gottes Wort, sonst hätte er dieses Wort des Herrn nicht mit einer solchen Kraft und einer solchen Vollmacht dem Volk verkünden können. Und das Volk spürt das. Das Volk, das heilige und erwählte Volk, spürt, wo ein Mensch ist, der etwas zu sagen hat. Sie sind ihm nachgelaufen, anders als den Pharisäern oder Sadduzäern oder Schriftgelehrten. Sie hatten zwar formal etwas zu sagen, formal die Rechte, die Heilige Schrift gültig auszulegen, aber irgendwie heißt es ja später dann auch mal von Jesus, er redete wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und genau das spüren sie bei Johannes dem Täufer. Er redet und handelt und wirkt wie einer, der Vollmacht hat. Und wie ein Chirurg nicht zimperlich sein darf, nicht nur wenn er ein Gelenk, das ausgekugelt ist, wieder richtig einrenkt, sondern auch wenn er eine Wunde ausschneidet oder unter Umständen gar ein ganzes Glied des Körpers abtrennen, förmlich absägen, abschneiden muss, wie er da nicht zimperlich umgehen darf, so spricht auch Johannes in seinen Worten von diesen Trennungen. Die Schaufel hat er schon in der Hand, um der Spreu vom Weizen zu trennen. Es sind Gerichtsworte, die er spricht. Und wir sind manchmal so ein wenig versucht zu sagen, naja, er hat ja Jesus als den großen Weltenrichter angekündigt, aber gekommen, auch ich habe das schon oft gesagt, ist schließlich das Lamm, dass das Gericht in der Stunde des Kreuzes vollzieht. Da wird Gericht gehalten, am Kreuz. Da wird die Welt gerichtet. Da wird gleichsam die Macht des Bösen in der Liebe Christi besiegt. Das ist richtig. Aber auch Jesus ist in die Gewalt der Gerichtspredigt Johannes des Täufers eingetreten. Schon hat er die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt und Jesus wird dann zu dem Baum, zu dem Feigenbaum, der keine Frucht bringt, als er bei ihm ist, sagen, in Ewigkeit sollst du keine Frucht mehr bringen. Das heißt, er hat eigentlich zur Unfruchtbarkeit, den Baum zur Unfruchtbarkeit bestimmt. Es ist natürlich ganz fragwürdig, warum er das tut bei dem Feigenbaum, zumal das nicht die Zeit der Früchte war, so heißt es dann auch noch. Aber wenn man es im Gesamtzusammenhang des Evangeliums sieht, dann kann man erkennen, dass Jesus hier eine Symbolhandlung vollzieht und der Tempelkult, um den er ja anfangs den Tempelreinigung vollzogen hat, so wie er dann zur Zeit Jesu gehandhabt wurde, hat nicht die Frucht gebracht, konnte nicht die Frucht bringen, die Jesus durch sein Sterben uns gebracht hat. Also, er bringt in dieser Symbolhandlung etwas zum Ausdruck, wo das, was keine Frucht bringt, letztendlich stirbt. Jesus ist in die Gerichtspredigt des Täufers eingetreten. Auch er hat von der Scheidung und von der Trennung gesprochen. Auch er hat davon gesprochen, wie das Weizen vom Unkraut getrennt wird. Auch er hat davon gesprochen, wie im Bild des Fischernetzes, das ins Meer geworfen wird, allerlei Fische werden herausgezogen. Aber dann das Bild des Gerichtes, die Guten werden von den Schlechten getrennt, die Schlechten verworfen, die Guten in einem Korb gesammelt. Oder von den klugen und törichten Jungfrauen, die einen nehmen teil am Hochzeitsmahl, die anderen stehen draußen. Und sie werden heulen und mit den Zähnen knirschen, heißt es dann. Also keineswegs, als hätte sich Jesus von diesen strengen Gerichtsreden getrennt. Aber das Tröstliche ist ja, dass das Volk Johannes den Täufer aufsucht, dass das Volk ja selbst die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm hinausgehen. Sie suchen ihn auf. Sie sagen nichts, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Sondern im Grunde genommen ist so, glaube ich, tief im Leben jedes Menschen etwas ganz tief verborgen. Und das ist die Sehnsucht nach der Wahrheit. dass ein anderer ihm die Wahrheit sagt. Deshalb sind ja auch so viele Menschen beispielsweise zum Pater Pio gegangen zu beichten, weil er die Gabe der Seelenschau hatte, oder zum Pfarrer von Ars, weil sie eigentlich wollten, dass ihr Leben offenbar wird, dass die Stellen, wo wir selbst nicht hinkommen, wo uns noch wie verdeckt, wie verborgen sind, dass sie ans Licht kommen, dass sie ans Licht gehoben werden, dass uns jemand die Wahrheit sagt. Wenn einer in die Irre gehen würde und vor einem Abgrund stehen würde, dann wäre es doch nur Barmherzigkeit, wenn wir ihn aufhalten würden, weiterzugehen, wenn wir uns ihm gleichsam in den Weg stellen würden, dass er gleichsam innehält, zur Besinnung kehrt, kommt und umkehrt. Oder wenn ein Arzt sieht, was ein Patient für eine Krankheit hat, dann wäre es doch unbarmherzig, ihn zu täuschen, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, sondern er muss vielmehr auf die Krankheit hinweisen, damit sie dementsprechend behandelt werden kann. Und genau das tut Johannes der Täufer. Er weist auf die Krankheit, auf den wunden Punkt hin. Er ruft das Volk zur Umkehr. Er stellt sich gleichsam der Selbstgenügsamkeit des Menschen, der Bequemlichkeit, dem Alltagstrott in den Weg. Mit seiner Rede provoziert er. Er ruft etwas hervor, er ruft aus den Menschen, er ruft sie heraus aus den Städten und er ruft sie hinein in eine Entscheidung, in die Entscheidung, ein neues Leben zu führen. Meint nicht, sagen zu können, wir haben ja Abraham zum Vater. Wir sind schließlich das erwählte Volk, wir sind schließlich die Getauften, wir haben uns nichts vorzumachen. Bei der Taufe haben wir ja gleichsam die Rettung und die Gnade und das göttliche Leben empfangen. Glaubt nicht sagen zu können, sagt Johannes, wir haben ja Abraham zum Vater, uns kann nichts passieren. Jesus selber sagt, meint nicht, wenn einer nur schon Herr, Herr sagt, ist er auch gerettet. Keiner, der nur Herr, Herr sagt, ohne auch den Willen des Vaters zu tun, kann auch schon deshalb gerettet werden, sondern es muss ein Leben der Umkehr, ein Leben der Erneuerung hinzukommen. Johannes stellt sich der Selbstgenügsamkeit des Menschen in den Weg und er tut es mit sehr drastischen Worten. Er sieht nicht auf das Ansehen der Person, auch darin ist der Vorläufer des Herrn. Von Jesus wird man ja dann sagen, wir wissen, dass du immer die Wahrheit lehrst, ohne auf das Ansehen der Person zu sehen. Johannes der Täufer sieht nicht auf das Ansehen der Pharisäer und der Sadduzäer. Er bezeichnet sie als Schlangenbrut, eine wirkliche Herausforderung, das sich von ihm gefallen zu lassen. Die Schlange ist das Urbild des Bösen. Als Schlangenbrut jemand zu bezeichnen heißt, ihr nehmt aus der Dunkelhaut, aus der Bosheit geht ihr gleichsam hervor. Am Ende, wenn sie Jesus verurteilen, wird ja etwas deutlich davon, dass sie nicht wirklich die Wahrheit, sondern das Ansehen der Person gesucht haben. Oder wenn Jesus sagt, die Axt ist schon an die Wurzel des Baumes gelegt, dann heißt es, er stellt ihnen gleichsam den Tod vor Augen. Da, wo der Baum gefällt wird, da ist Tod vor Augen. Oder wenn er sagt, die Schaufel hat er schon in der Hand, um Spreu vom Weizen zu trennen, dann stellt er die Stunde des Gerichtes vor Augen. Es sind harte Worte, die Johannes spricht. Es sind harte Worte, die aber zur Umkehr und zum neuen Leben herausfordern sollen. Und Johannes ist ähnlich wie ein Arzt, auch in der Weise, dass er weiß, dass nicht er der Eigentliche ist, der heilen kann. Jeder Arzt weiß, er kann nur die Symptome behandeln. Er kann vielleicht ein krankes Glied vom Leib trennen, aber er kann nicht machen, dass das Glied nachwächst. Er kann die Symptome behandeln und er kann irgendein Mittel verabreichen, damit die Stoffe, die der Körper nicht provoziert, durch ein anderes Mittel, durch eine Tablette ersetzt werden. Aber im Grunde die Ursache heilen kann nur Jesus. Und das weiß Johannes. Deshalb sagt Johannes auch, ich taufe euch mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich kann gleichsam euch bereiten auf diesen Weg zu Christus hin. Aber die eigentliche Heiligung vollzieht er. Er ist es, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Unser ganzes Leben soll so eine Bereitung sein, dass Christus uns die Gnade der Heiligung schenken kann.